Ja, ich freue mich wirklich sehr, heute bei euch hier zu sein. Und ihr habt ja gerade diese Predigtreihe begonnen mit Herr, wozu, wo willst du mich gebrauchen? Und in dieser Predigtreihe hat der Jonathan das letzte Mal schon drüber geredet, wozu und warum. Und heute Abend ist das zweite Thema in dieser Reihe, bevor es dann zur Konkretion kommt. Es ist eine Frage der Haltung. Ein spannendes Thema, das, muss ich sagen, mich auch doch herausgefordert hat in der Vorbereitung. Aber das ist ja eine gute Sache. Und ich dachte so, man könnte das Ganze überschreiben mit, es ist eine spannende Liebesgeschichte. Eine spannende Liebesgeschichte. War es nicht eine spannende Liebesgeschichte, so habe ich empfunden, als jetzt die Queen Elisabeth II. Gestorben ist, wenige Jahre vorher ihr Gemahl Prinz Philipp, der nur 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, also haben die geheiratet und er hat ja deutsche Wurzeln, deutsche Abstammung. Und das war eine große Kritik und die Ehe blieb beisammen und die haben, jetzt muss ich spiegeln, 74 Jahre in Freud und Leid zusammengelebt. Man hat gedacht, die passen zusammen. Eine Liebesgeschichte. Der erste Schwarm, die erste geheime Liebe. Also ich finde, Liebesgeschichten haben immer etwas Faszinierendes an sich. Und Rita, du hast angefangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also es war tatsächlich FK. Ihr habt die Böblinger eingeladen, ich hätte frei gehabt. Und habe gesagt, wir brauchen noch einen, der die Andacht macht. Da habe ich gesagt, als sie kommen. Und dann kommt da die junge, schöne, blonde Frau mit Opel Corsa, gelb, weiß ich noch, Reichfahrer. Und ich war hin und weg. Das Problem war nur, dass sie das nicht sofort für mich auch so gedacht hat. Aber es gab ja dann ein Happy End und das haben wir immer noch. Und dabei, also der Ernst Vater, damals Missionsdirektor, mein Vorvorgänger, der sagte, ach ja, Bruder auch, jetzt gehst du nach Schöneich, da gibt es viele Mädel, da lernst du jemanden kennen, und dann kannst du in die Mission. Und ich habe gedacht, von dort nehme ich keine. Und dann hat es mich erwischt und es war super. Liebesgeschichten, spannende, spannende Sache. Auch die Bibel schildert verschiedene Liebesgeschichten zwischen Menschen. Aber die größte und die spannendste Liebesgeschichte in der Bibel ist die zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und sie wird in 5. Mose 7,7 finde ich sehr gut charakterisiert und zusammengefasst. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Diese Liebe zwischen Gott und seinem Volk war aber sehr, sehr wechselhaft und permanent in der Krise. Permanent ist Israel ausgebrochen, ist untreu geworden. Permanent. Und ich dachte mir, wie wäre denn das, wenn wir jetzt einfach mal so interaktiv zusammenschauen. Und ich frage euch mal, was bringt Liebe in die Krise? Und die Rita, die schreibt die Stichworte auf, okay? Was bringt Liebe in die Krise? Also jetzt gehe ich mal zum Adolf und zu Gerda. Ich kenne ihn sehr lang. Ihr seid wie lange schon verheiratet?
57 Jahre.
57 Jahre, okay. 57 Jahre. Was bringt Ehe in die Krise? Liebe in die Krise?
Oh, ich habe es nicht verstanden.
Was bringt eine Liebe in die Krise?
In Sünde.
In Krise.
In Krisen.
Ja, was muss passieren, dass Liebe in die Krise kommt?
Ja, einer vergebe dem anderen.
Ja, das kommt er noch. Das kommt er noch. Und was ist davor?
Ja, dass man enttäuscht ist oder irgendwie verletzt wird.
Vielen Dank. Enttäuschung. Enttäuschung, ein ganz wichtiges Thema. Ein junges Paar, darf ich euch fragen, was bringt Liebe in die Krise? Also, ihr dürft euch auch melden, dann müssen die rot werden, die zwei. Aber was würdet ihr sagen? Es gibt ja vieles, was Liebe in die Krise bringen kann. Kindererziehung, ein erfahrener Vater spricht hier. Danke. Aha.
Genau. Also schwierige Lebenssituationen, wenn man die nicht zusammenmeistert, kann das zu einer Krise führen.
Okay, schwierige Lebenssituationen. Judith, möchtest du auch noch was sagen, oder?
Ehrlichkeit. Wenn man nicht ehrlich miteinander ist, dann...
geht es in die Krise. Also dann wäre die Unehrlichkeit, wäre das, was... Also Unehrlichkeit führt eine Ehe in die Krise. Und schwieriges Umfeld. Auf einmal geht es nicht so wie geplant. Wer möchte noch was sagen? Ja?
Ja, wenn man wenig Zeit miteinander verbringt, um miteinander zu reden und also Meinungsverschiedenheiten zu klären.
Mhm. Also wenig Zeit füreinander und dann keine Zeit, um Meinungsverschiedenheiten, Konflikte zu thematisieren. Mhm. Ja. Krankheit kann eine Liebe in die Krise stürzen. Wenn der eine auf einmal nicht mehr kann. Wenn alles ganz anders kommt. Mhm. Jetzt muss ich doch noch schön zum Fritz. Ja, ich muss die erfahrenen Leute hier fragen. Ihr sitzt gerade in der Mitte. Was bringt Liebe in die Krise?
Geldsorge,
Not. Mhm. Kann eine Krise befeuern. Keine Gemeinsamkeiten. Mhm. Also, was verbindet uns eigentlich hier? Ja, jetzt habe ich noch was gehört irgendwo. Okay. Hat mir jemand was gesagt? Arbeitslosigkeit. Für was bin ich da? Und da kommen dann die Geldsorgen wieder rein. Vielen Dank. Rita, super, die Tafel ist fast voll. Wir machen halt hier schon mal einen kleinen Break. Und ich danke euch sehr für eure Offenheit. Ich komme auf das gleich und nachher auch immer wieder mal zurück. Starte jetzt aber mal, also danke nochmal für die Offenheit. Und weißt du was, ich tue es ein bisschen so her, dass ich es ein bisschen sehen kann. Mhm. Danke sehr. Ich möchte das Nächste nennen, also das haben wir jetzt beantwortet, was bringt Liebe in die Krise? Gott schließt dich in seine Liebesgeschichte ein. Also wenn wir jetzt von Israel und Gott reden, dann ist es nicht nur ein Rückblick, sondern heute und jetzt schließt Gott dich in seine Liebesgeschichte ein. Wir als Gemeinde, Paulus vergleicht das Bild aus dem Obstbau. Er sagt, wir sind wie die eingepfropften Zweige in den Baum Israel, dem erwählten Volk Gottes. Und so wurden wir zu Teilhabern des neuen Bundes mit Gott. In Jesus gilt uns deshalb dieselbe Liebeserklärung wie dem Volk Israel damals. Nicht, also uns heute hier in Schöneich, nicht hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil er größer wird als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Der christlichen Mission wird ja oft vorgeworfen, wir würden Menschen zwingen, sie zum Glauben zu überreden. Zum einen kenne ich niemand, der das tut, und zum anderen geht das nicht. Der Glaube an den Gott der Bibel ist nämlich eine Liebesgeschichte, der ist Herzenssache. Glaube und Mission im Sinne Jesu sind eine Liebesbeziehung, bei der immer die Initiative von Gott ausgeht. Und das wird uns oft gesagt, hier zum Beispiel im ersten Johannesbrief, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Unser ganzer christlicher Glaube, auch unsere Haltung Gott gegenüber, gründet auf der Liebe Gottes zu uns. Und wir sind eingeladen, diese Liebeserklärung zu erwidern. Dabei sind wir frei, anzunehmen oder Gott einen Korb zu geben. Und weil diese Geschichte mit Israel so eine wechselhafte ist, so eine von Krisen durchzeichnete Beziehung, wie es nie bei Menschen so lange gehen würde, da wird man sich schon lang vorher trennen. Da wird man schon lang den einen untreuen Partner rauswerfen, irgendwann. Deshalb das Zweite, was killt die Liebe? Es gibt solche Liebeskiller. Und einer dieser Killer, den habe ich mal in Schöneich gehört, natürlich auch sarkastisch. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Das ist der Killer Nummer eins. Wenn jemand meint, es ging im Glauben und Leben nur um ihn und meine Familie, die hat ja für mich da zu sein, mein Freundeskreis auch und im beruflichen Umfeld auch und irgendwie Gott auch, alle sind für mich da. Ich fordere das ein. Dann hat diese Person wahrscheinlich, man sagt es so, eine narzisstische Persönlichkeit, die selbstverliebt ist und sich vor allem in allem als Opfer sieht. Nie als Täter. An die Verletzungen, die solche Leute mit ihrer selbstzentrierten Art auslösen, verursachen, nehmen sie oft selber gar nicht wahr. Der Killer Nummer zwei, Stolz. König Saul, der erste König Israels, und wir lesen ja gerade die Chronik fortlaufend, wer diese fortlaufende Bibellese auch praktiziert, die verschiedenen Könige Israels, die Guten, die Schlechten. Begonnen hat es mit Saul, leider eine gescheiterte Persönlichkeit. Und wir lesen in 1. Samuel 15 diese zentrale Geschichte, weshalb Gott sich von ihm abwandte. Er kam zurück nach siegreichem Kampf, hat aber die Beutetiere nicht, wie von Gott gesagt, hat nicht den Bann vollzogen, er hat sie nicht getötet, sondern er hat die gesammelt. Und deshalb stellt ihn dann der Prophet Samuel zur Rede, als es zur Siegesfeier kommen sollte. Saul will sich herausreden und sagt, naja, ich habe es ja nicht so gemeint, ich will das ja auch opfern. Komm, wir machen da Opferfest, dann ist doch alles gut, Gott kriegt es ja schon, was er da will. Aber der Samuel hat die ganze Heuchelei durchschaut und hat sich geweigert, ein Opferfest durchzuführen. Er hat sich aus dem Absatz umgedreht und hat gesagt, ich gehe zurück, ich bleibe nicht länger bei dir. Und interessant, was dann der König Saul dem Propheten Samuel noch nachrief. Er hat ihm nachgerufen, aber ehre mich doch vor dem Volk. Jetzt kam seine wahre Haltung zum Vorschein. Ich opfere ja meine Beute. Ich gebe doch materielle Opfer. Aber auf meine Ehre vor den Leuten bin ich nicht bereit zu verzichten. Aber ehre mich doch vor dem Volk. Und Samuel hat ihn verlassen und mit ihm der Segen Gottes. Was lief schief, dass sich Gott von dem Mann abgewandt hat, den er doch selber mal ausgesucht hat, der doch Opfer praktizierte, der doch auch Gebete praktizierte, der doch gut funktionierte als Israelit. Aber er hat seinen Glauben praktiziert ohne Liebe, und letztlich ohne Achtung vor Gott. Und deshalb machte Gott Schluss mit ihm als König. Das Königtum wurde von ihm genommen. Und ich habe es überlegt, ich glaube, eine der größten Pannen der Gemeinde im Alten und Neuen Testament ist, die Form ist gut, die Aktion stimmt, aber der Inhalt hat sich verschoben, weil die Liebe durchs Raster gefallen ist. Und die fehlt dann. Stolz. Killer Nummer drei. Verlorene Liebe wegen verlorener Sensibilität. Ein älteres Ehepaar beklagte sich schwer übereinander. Und mir fiel dann auf, als ich sie besuchte, weit weg von hier, dass sie sich immer übereinander beklagten, wenn der andere Partner nicht dabei war. Es war natürlich schwierig. Das war wirklich eine Ehe in der Krise bei Leuten, die über 70 waren. Und ich habe ihnen dann geraten, dass sie beim täglichen Spaziergang, den sie auf Anraten des Arztes aus Gesundheitsgründen machen müssen, dass sie doch mal sich wieder die Hände halten sollen, so wie früher. Dass sie sich mal einfach wertschätzend äußern und einander das sagen, was wirklich beim anderen schön ist an was er gut macht, wofür man dankbar ist. Und dann habe ich vielleicht eins zu viel gesagt, aber ich würde es, glaube ich, wieder sagen. Ich habe gesagt, nehmt euch auch mal wieder in den Arm wie früher. Und dann kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: Das ist tot. Das ist schon lange tot. Ich war schon schockiert. Die beiden funktionierten so gut. Gingen zu einer guten Gemeinde. Waren mit Zeit und Geld großzügig gegenüber dem Reich Gottes. Sie brachten ihre Gaben ein. Er praktisch zupackend. Sie kreativ und kommunikativ. Wirklich klasse. Und in Bezug auf wertschätzende Zeichen ihrer Liebe in ihrer Ehe kam die Antwort: Das ist tot. Ja, und dasselbe kann in der Beziehung mit Jesus sein. Man kann sich auseinanderleben, ich und mein Jesus. Dabei geht es, ja, bei diesem Entfernen geht es nie von Gott aus, dass er sich von uns entfernt, sondern wir rutschen weg. Und irgendwann klagen wir ihn dann vielleicht an, warum wir ihn nicht mehr so spüren. Aber er ist der Treue. Und es merkt vielleicht keiner. Man geht ja treu in die Gemeinde. Man hat die christliche Kultur ja gut gelernt. Ich auch, von Haus aus, in einem gläubigen Elternhaus. Da hat man alles gut gelernt. Und dann macht die Bekehrung im Lebensvollzug, in dem, was man sieht, gar nicht mehr so viel aus. Dieses Vorher und Nachher ist da gar nicht so sichtbar, weil man es einfach schon vorher gelernt hat. Ja, und das kann auch einer Gemeinde passieren, dass sie es einfach drauf hat, wie man Gottesdienst macht und es auch gut macht. Wir müssen auf die Liebe achten, gerade dann, wenn alles funktioniert. Aber jetzt kommt der Killer 4. Ein Liebeskiller ist, wenn man sagt, Liebe ist, die Sache funktioniert. Zurück zum Dialog zwischen König Saul und dem Propheten Samuel. Samuel erklärte dem ersten König von Israel, und das habe ich, glaube ich, auf Folie, genau, er erklärte ihm: Meinst du, Schlacht und Brandopfer gefallen dem Herrn ebenso gut wie das Hören auf seine Stimme? Nein, Hören ist besser als Schlachtopfer, Gehorchen ist besser als das Fett von Widdern. Und es war damals teuer. Fett von Widdern, es war wie ein cooler Laptop. Oder irgend so was Digitales. Und Samuel setzt noch eins drauf. Und er sagt: Denn Ungehorsam ist eine Sünde wie Zauberei. Eigenmächtigkeit ist so schlimm wie Götzendienst. Nein, König Saul war kein Götzendiener, wie später Salomo oder Ahab. König Saul beraumte doch Gottesdienste an, er brachte Opfer, er betete, das alles war doch gut, das hat doch gut funktioniert. Der Samuel, der Prophet, soll sich nicht so anstellen. Aber Saul hat die Liebe zu seinem Gott verlernt und somit das verloren, was Gott sich wünscht und was den Glauben zu ihm auszeichnen soll. Das ging verschütt. Wenn die Aktion nur Funktionalität und Pflichterfüllung ist, im Glauben, ist das für Gott wie Götzendienst. Das ist ein hartes Urteil. Ganz ehrlich, darüber bin ich beim Vorbereiten auch erschrocken. Man sagt ja, manche Routine ist gut, und ich bin auch überzeugt davon, dass manche Routine gut ist. Aber Gott sagt, ich pfeife auf deine Routine, ich pfeife auf deine Opfer. Ich pfeife auf deine ganze Aktion. Ich pfeife drauf. Darauf bin ich nicht angewiesen, dass du mir was bringst. Was den Gott der Bibel so einzigartig macht und auszeichnet, ist, dass er uns liebt und dass er uns die Kraft gibt, auch ihn zu lieben. Die anderen Religionen dieser Welt fordern Opfer, Fasten, Pilgerfahrten, alles Mögliche. Und Gott sagt: Ich liebe dich und ich wünsche mir deine Liebe. Und das zeichnet ihn aus. Das ist eine Einzigartigkeit des christlichen Glaubens. Ja, und ohne die Liebe zu ihm und ohne mein hörendes Herz auf seine Stimme, sagt Gott, ich bin an deinem ganzen Tamtam nicht interessiert. Das ist eine harte Lektion vom König Saul, für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Ein weiterer Killer. Gereifte Liebe ist doch nicht mehr verliebt, oder? In der Offenbarung des Johannes, da finden wir die 7 Sendschreiben. Das sind 7 Briefe an 7 Gemeinden damals, die damals existiert haben. Und diese Briefe, Sendschreiben genannt in der Theologie, hat Jesus selbst diktiert und sie durch den Johannes aufschreiben lassen. In allen Zeiten waren sie ein Spiegel für die christlichen Gemeinden. Und der erste Brief, der geht an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, Diana der Epheser, Apostelgeschichte 15 oder 17. Paulus hat die Gemeinde gegründet und die war zur Abfassung dieses Briefes ungefähr so 25 Jahre alt. Und dann erhalten die Lob über ihre Werke, über ihre Arbeit, über ihre Geduld. Auch theologisch waren sie gut drauf und haben Irrlehrer identifiziert. Der einzige Tadel, den Jesus äußert, und das gleich im ersten Brief dieser Sendschreiben, ist: Du hast die erste Liebe verlassen. Das war die einzige Kritik. Diejenigen unter uns, die verliebt sind, die verlobt sind, die verheiratet sind, also wenn wir unserem Partner sagen müssten, du liebst mich nicht mehr, wäre schon bitter, oder? Oder wenn uns der andere sagt, du hast mich nicht mehr lieb. Und auch hier, übertragen auf den Glauben, kann das sowohl in Bezug unserer Liebe zu Jesus sein, und interessant, man kann das auch so übersetzen, dass es die Liebe derer zu denen ist, die zu Christus gehören. Also die Liebe untereinander und die Liebe zu Gott. Und Jesus sagt, es ging der Bach runter. Ihr habt es verlassen. Ja, erste Liebe ist so etwas, ein Verliebtsein, das immer wieder aufflammt. Und im Glauben würde ich es so deuten, dass wir von Gott immer wieder fasziniert sind. Dass wir immer wieder über Jesus staunen. Dass mir das Herz höher schlägt, was ich da lese und was ich beobachte. Dass ich mich immer wieder auch noch für ihn begeistere und überlege, Mensch, was für ein Gott habe ich? Dem singe ich jetzt oder pfeife ich oder summe ich ein Lied. Und aus Dank, ich bringe mich ein, ich investiere mich für meinen Gott. Das muss doch bekannt werden. Auf die Ehe übertragen würde das heißen, bei der Silberhochzeit waren die nicht mehr verliebt. Und Gott hat es das Herz gebrochen und es den Ephesern gesagt. Er ließ durch den Propheten Hosea einmal ausrichten, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. So ist der Gott der Bibel. Er sagt, hey, ich habe alles für dich gegeben. Ich habe meinen Sohn für dich ans Kreuz geschickt. Das Beste, was ich hatte, überteuert für dich bezahlt. Das tat ich aus Liebe, nicht weil ich es musste. Und er wünscht sich eine Erwiderung von uns. Sehr nachvollziehbar. Liebeskiller Nummer 6. Wie gesagt, ich habe auf die Killer so viel Wert gelegt, weil diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk und Gott und seiner Gemeinde immer wieder so dramatisch ist und wir immer wieder den Karren an die Wand fahren. Killer Nummer 6, expressiver Individualismus. Ich habe dieses Wort bis vor einigen Wochen noch nicht gekannt. Es kommt aus dem Englischen, expressive individualism. Und ich würde sagen, es ist der gesellschaftliche Turbo der Liebe in unserem Land, in unserer Gemeinde, in unseren Ehen zerstört. Und wir sind voll mit reingezogen. It's not about what's true, but about what's you. Das ist zusammengefasst, was expressiver Individualismus heißt. Es kommt nicht darauf an, was wahr ist. Es kommt auf dich an, wie du das deutest. Das ist also Individualismus in wahnsinnig gesteigerter Form. Und das zieht sich durch in Reden von Philosophen, von Politikern, von gescheiten Leuten. Und es zieht sich durch in der Filmindustrie. Also wir haben Enkel, von daher weiß ich auch, wer Elsa ist. Hier ein Zitat von Elsa. Walt Disney fährt auch auf dieser Welle. Es ist schon eigenartig, wie etwas Abstand alles kleiner scheinen lässt und die Ängste, die mich einst im Griff hatten, kommen nicht mehr an mich ran. Es ist Zeit herauszufinden, was ich alles tun kann. Und jetzt kommt's, die Grenzen auszutesten und sie zu durchbrechen. Kein richtig, kein falsch, keine Vorschriften für mich. Ich bin frei. Als ich davon las, dann dachte ich, Mensch, das prägt uns ja durch und durch. Auch uns Christen. Es ist so viel einfacher, zu Hause den Livestream anzuschauen. Und ich möchte euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen, die ihr zu Hause seid. Aber wenn ihr es nur noch Livestream guckt, dann mache ich euch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Es ist für die gut, die nicht können oder die ausgepowert sind oder die sagen, boah, ich schaff's einfach nicht mehr. Alles okay. Aber wenn es die Regel ist, dass ich mir die Rosinen rauspicke in diesem Leben und in dieser Welt, denn ich entscheide doch, ich habe die Freiheit, das so zu machen. Und ich gehe nochmal eins zurück. It's not about what's true, but about what's you. Du entscheidest doch. Du brauchst doch nicht nach Werten fragen. Du brauchst doch nicht nach einem Gott fragen. Du brauchst doch nicht nach irgendwelchen Leuten fragen, wo andere sagen, da hast du aber eine Verpflichtung gegenüber denen, deinen Eltern oder so. Nee. Da darf mir niemand reinreden, auch nicht deine Gemeinde, auch nicht Gott. Der Maßstab bin ich und ich habe keine Verpflichtungen gegenüber jemand. Ein Killer für jede Liebesbeziehung. Und es kriecht rein überall und es kriecht auch in unser Herz, auch in meins. Liebe ist eine Frage meiner Haltung zu Jesus. Jesus dienen, bevor das kommt, ist, welche Haltung habe ich ihm denn gegenüber? Vor der Aktion ist meine Haltung gefragt, meine Haltung zu Jesus. Und bei dieser Vorbereitung über die richtige Haltung, wenn wir uns Gott zum Dienst zur Verfügung stellen wollen, das kommt dann in den nächsten Predigen, da stieß ich immer und immer wieder auf diesen einen Punkt, der Gott so wichtig ist. Und der auch in unseren Beziehungen so elementar und nicht ersetzbar ist. Es ist die Liebe. Die Liebe zwischen Gott und uns Menschen ist wie ein Fundament, auf der dann unsere Aktionen, unsere Dienste, unsere Aktivitäten und was alles so läuft in der Stunde und rund um die Stunde, was da aufbaut. Diese Liebe ist das Fundament. Das soll es sein. Natürlich merken wir, das geht auch ohne, rein funktional, geht. Aber Gott sagt, da pfeife ich drauf. Als Jesus einmal gefragt wird, was denn das wichtigste Gebot ist, da hat er in Matthäus 22 geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Und in jedem Gebot kommt die Liebe vor. Das ist der Gott der Bibel, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Dafür soll unser Herz schlagen, in Liebe. Und er hat sie ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Römer 5,5. An sich dachte ich, jetzt machen wir nochmal eine Umfrage, Britta. Wir drehen jetzt die Tafel um. Aber das würde den Rahmen sprengen. Aber wenn wir jetzt hier mal sehen, was ihr alles aufgeschrieben habt. Eine Güte. Keine Zeit für Gespräche. Das kann auch Gott sagen. Keine Zeit für mich. Enttäuschung, ja. Wir enttäuschen ihn oft. Manchmal verstehen wir ihn auch nicht. Das kommt dann wie Enttäuschung rüber. Erziehung, Kindererziehung, ich deute das mal auf das, was uns anvertraut ist. wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Schwierige Lebenssituationen. Wie viele wenden sich deshalb von Gott ab? Unehrlichkeit. Kann man sein, Gott gegenüber. Geldsorgen, Arbeitslosigkeit. Ich weiß nicht, wo Gott ist. Du bist jetzt da, aber jetzt hilf mir endlich weiter. Und ich sage euch, unsere Glaubensgeschwister in anderen Teilen der Welt können davon ein Lied singen. Das ist deren täglich Brot. Wo sie bitten ums tägliche Brot, nicht um den Monatslohn. Keine Gemeinsamkeiten, dann ist ganz schlecht. Aber wir merken, das, was ihr gesagt habt von unseren Beziehungen, das passt genauso auf Gott. Ich habe die letzten Verse von Psalm 139 und von Psalm 52 mir zu einem Gebet gemacht. Und ich rate euch, es daheim nachzuschauen, dieses Wort: erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Das ist so eins meiner Gebete, die ich immer wieder bete. Dass Gott die Tiefen meines Herzens durchblickt. Ich bin ja nur oben, wo Licht ist. Dass er mich durchleuchtet und mich erforscht und mich in seinen Wegen führt. Das brauche ich auch. Und dann Psalm 52, 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist. Rüste mich auf. Diese Gebete, möchte ich euch einfach so weitergeben, können fester Bestandteil unserer stillen Zeit und unserer Gebete werden. Ich möchte sie nicht mehr missen. Wir dürfen uns Jesus so hinhalten, wie wir sind, und ihn sogar bitten, dass er uns Liebe schenkt. Liebe für ihn und für den Nächsten. Ja, und ihr habt es gesehen, ich lade euch jetzt ein, 1. Korinther 13 gemeinsam zu lesen. Wir als Gemeinde. Es ist aus der Basisbibel. Stellt euch vor, ich kann alle Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz, oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Halt. Das war. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich erwachsen geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig erkennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Wir beten. Bitte, Herr Jesus Christus, lass in uns persönlich und als Gemeinde diese Liebe wachsen und Frucht bringen, die dich groß rauskommen lässt. Und Frucht, die bleibt dir zur Ehre. Und danke, dass du uns vergibst, dass wir immer neu anfangen können, dass du treu bist, wenn wir untreu sind. Und danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Amen. Und dieses Lied singen wir jetzt.